Will Satan die Endzeit verhindern? Angeblich will Satan durch die Corona-Bevölkerungsreduktion dem in 1. Mose 1, 27 und 28 gegebenen göttlichen Gebot der Vermehrung der Menschen entgegenwirken, denn er weiß, dass das Weltende dann kommt, wenn die Erde vollständig mit Menschen angefüllt ist, und ihm ist klar, dass ihn Gott dann richten wird. Nach dieser Logik schiebt Satan sein eigenes Ende hinaus, indem er durch tödliche Impfungen dafür sorgt, dass Jesus in einer fast entvölkerten Welt keine Endzeit mehr einläuten kann. In 1. Mose 1, 27 und 28 geht es aber um den Mehrungssegen Gottes für die Menschen. Hier und in der gesamten Bibel steht nirgends geschrieben, dass dieses große Geschenk des Herrn die Überbevölkerung und das Endzeitgericht zur Folge haben soll. Hier werden Gott böse Ansichten unterstellt. Das Ende der Welt erfolgt nicht wegen einer von ihm geförderten Überbevölkerung und es wird auch nicht durch einen satanischen Demozid vereitelt, durch den ganz nebenbei die Natur gerettet wird. Es kommt nicht deshalb, weil es zu viele Menschen gibt und ungenügend Platz und Ressourcen da sind, sondern weil das Böse und das Gute zur Vollreife gelangt und der überaus gerechte, gute und heilige Gott eine Endzeitabrechnung macht, in der er danach urteilt, was die Menschen zu Lebzeiten getan haben. Da dieses Gericht an den zum Leben erweckten toten Seelen der Menschen erfolgt, ist der Zielstand der lebenden Weltbevölkerung unerheblich. Allein Gott entscheidet also souverän, wann Endzeit ist und wann nicht. Und das weiß Satan. Davon abgesehen ist der Gedanke, der Teufel wolle die Endzeit durch eine Corona-Pandemie verhindern, auch deshalb abwegig, weil er gerade in diesen letzten Jahren und Tagen die Weltbühne für die Irreführung der Massen braucht und sogar die Braut Gottes, die Gemeinde, verführen möchte. Endzeit ist Satans Zeit der Finsternis und des falschen Lichts. Durch den Tod und die Auferstehung seines Sohns, des Antimessias, will er in der kurzen Frist des Endes das Heilswerk Gottes auf Golgatha ungeschehen machen. Satan möchte die Apokalypse nicht etwa vermeiden, sondern sie für sein Ziel des Sieges über Jesus nutzen. Er glaubt nicht, dass er gegen Gott verlieren wird. Dass er doch so denkt, ist eine naive christliche Projektion. In Wirklichkeit verhindert nicht Satan die Endzeit, sondern Gott sorgt durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes in den Gläubigen Jesu dafür, dass der Antichristus nicht offenbart werden kann, also noch nicht als das gelüftete Geheimnis der Gesetzlosigkeit erkannt wird. Erst nachdem die Gläubigen aus der Mitte, gemeint ist Jerusalem, weggenommen werden, hat der Sohn Satans freie Bahn. Solange jedoch Christen da sind und am himmlischen Evangelium der Gnade festhalten, ist es nicht möglich, dass er und seine Antigemeinde, gemeint ist die pseudojüdische Synagoge Satans, zum Zug kommen. Deshalb lässt der Feind sein irdisch orientiertes antichristliches Wort wirken, das die Wahrheit des Evangeliums binden soll. Zu diesem Wort gehört die Ablehnung Jesu als Gott, was eine Verunehrung des Gottvaters ist und damit ein Abfall vom urchristlichen Glauben darstellt, der den Weg dafür bereitet, den jüdischen Antichristus als den Messias anzuerkennen. Besser als christlichen Corona-Verschwörungen zu glauben, dass Satan die Weltbevölkerung reduzieren möchte, um die Endzeit zu vermeiden, ist es also zu begreifen, was er in Wirklichkeit verhindert und was seine Ziele verhindert. Die zeitliche Täuschung über das Weltende. Es ist theologisch falsch, die Endzeit als die gesamte Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu zu deuten, denn dies wäre ein sehr langgedehntes Ende der Welt. Diese Vorstellung widerspricht vielen biblischen Aussagen über Endzeitzeichen, die im engeren Sinn die letzten 7 Jahre dieser Schöpfung betreffen. Die lehrmäßige Leugnung, Verdrehung und Verwirrung der Endzeit und ihrer Abläufe ist eine Domäne des Teufels. Dies sollte jedem Christen bewusst sein, der Informationen darüber zusammenträgt. Wer den Irrtum des verfrühten Endzeitbeginns durch Corona begreifen will, muss verstehen, dass Satan immer schon ein Meister im systematischen Entstellen von biblischen Wahrheiten war. Hierzu gehört seine List, Wahres zu einem falschen Zeitpunkt anzubieten oder einzufordern. Dokumentiert der heutige Impfpass das Mahlzeichen des Tieres und müssen wir Christen gegen eine Impfung Widerstand bis zum Tod leisten, wie christliche Verschwörungstheoretiker behaupten? Gebieten dies die heutigen Zeichen der Endzeit? Ist es soweit? Ist das Ende nahe? Erleben wir gerade diese letzten Tage oder werden sie zumindest durch Corona und allgemeine Impfpflicht eingeläutet? Die Angstmache der falschen Endzeiterwartung ist ein Ausdruck einer falschen Prophetie. Denn Paulus warnt in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 4 davor, dass die Gläubigen über die Zeit des Kommens des Tages Jesu getäuscht werden. 2. Thessalonicher 1 bis 4. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Wir dürfen uns von christlichen Wölfen im Schafspelz nicht bestürzen lassen, dass die Wiederkunft des Herrn kurz bevorsteht. Wir wissen zwar nicht, wann die Stunde der Wiederkunft Jesu kommt, uns wird aber im Wort Gottes ganz klar gesagt, wann sie noch nicht sein kann. Wie 2. Thessalonicher 2, 1 bis 4 zeigt, ist die zeitliche Voraussetzung dafür, dass der Tag Jesu kommt, die Anbetung des Antichristus im Jerusalemer Tempel. Die kausale Voraussetzung hierfür ist wiederum die Errichtung dieser Weihestätte. Allerspätestens zum Zeitpunkt seiner Anbetung ist der Gesetzlose offenbart, das heißt, seine Identität wird allgemein bekannt sein. Auch diese Voraussetzung für die Endzeit ist derzeit nicht gegeben. Vor dieser Enthüllung des Sohns Satans muss ein Abfall vom paulinischen Gnadenevangelium kommen, das heißt eine Hinwendung vieler Christen zum jüdischen Gesetz und der Erwartung des jüdischen Messias erfolgen. Dieses Abstehen vom biblischen Gnadendenken in hysterischen Fristen zeichnet sich zwar durch die Judaisierung christlicher Bibelschulen und Gemeinden ab, es ist aber ebenfalls noch nicht gekommen. Solange der Antichristus sich nicht in den Jerusalemer Tempel setzt und sich dort anbeten lässt, werde ich jeden Christen, der behauptet, wir seien jetzt in der Endzeit und der Herr könne jederzeit kommen, als einen falschen Propheten brandmarken. In der gegenwärtigen Corona-Zeit gibt es sehr viele falsche christliche Propheten. Diese Frommen sind angesehen und Christen schätzen ihr Wort. Die Aussage, ich warte nicht auf den Antichristus, ich warte auf den Christus, zeugt von einer Ignoranz gegenüber der Reihenfolge der endzeitlichen Ereignisse gemäß 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 4. Wer Jesus demnächst erwartet, obwohl der Antichristus noch nicht offenbart wurde, ist geistlich-prophetisch blind. Die in 1. Thessalonicher 5,23 erwähnte besonders gefährliche Zeit, in der Geist, Seele und Körper gläubiger Menschen bewahrt werden muss, ist eine Frist der himmlischen Anwesenheit Jesu und der bevorstehenden Entrückung der Gläubigen zu ihm. Bevor diese Zeit der besonderen Erprobung beginnt, müssen falsche Propheten und falsche Christusse, auch Pseudochristen, auftreten, es muss das Zeichen eines weltumspannenden Blitzes gesehen werden und es muss das Adlerzeichen derer gegeben werden, die aus Ägypten, Jerusalem herausgehen und zum Leib des Sohnes zusammenkommen. Weil keines dieser prophetischen Ankündigungen Jesu bislang eingetroffen ist, kann 1. Thessalonicher 5, 23 nicht den gesellschaftlichen Umgang mit Corona betreffen. Die Rettung von Geist, Seele und Körper erfolgt nicht dadurch, dass man sich weigert, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen oder geimpft zu werden. Umgekehrt hat Corona nichts mit der angeblichen Möglichkeit zu tun, dass gläubige Christen verloren gehen. Die religiös-christliche Angst vor Corona und allem, was damit zusammenhängt, ist zutiefst unbiblisch, weil zeitlich-prophetisch desorientiert. Der Irrtum des verfrühten Endzeitbeginns durch Corona ist diabolisch. Das falsche Mahlzeichen des Tieres und seine falsche Zeit. Es ist sehr wichtig, Satans zeitliche Täuschung über das Weltende zu begreifen, denn dann versteht man auch, warum eine derartige Impfung und ihre Dokumentation im Impfpass nicht das Zeichen des Tieres sein kann. Diese Behauptung christlicher Impfgegner stimmt nämlich deshalb nicht, weil die Ausgabe des endzeitlichen Mahlzeichens des Bösen mit der Anbetung des Antichristus verknüpft ist und nicht unabhängig davon erfolgt. Das Zeichen ist eine öffentliche Bestätigung der Verehrung des falschen Messias. Wer heutzutage von einem Arzt geimpft wird, stimmt aber in keiner Weise aktiv der Anbetung des Tieres zu. Der Sohn Satans wird dadurch nicht zu einem göttlichen Messias und der Geimpfte dient ihm auch nicht willentlich. Es ist folglich unmöglich, dass man durch eine Impfung die Zahl des Antichristus 666 verabreicht bekommt. Davon abgesehen wird das Zeichen des Tieres auf die rechte Hand oder die Stirn der Menschen angebracht werden. Es wird nicht in den Oberarm initiiert, was zeigt, dass jede Art von Impfung nicht das Mahlzeichen des Bösen sein kann und ihre Annahme für den Menschen auch nicht bedeutet, Satan zu gehören. Dem wird von christlichen Verschwörern entgegengehalten, dass es bei Stirn und Hand sinnbildlich um Denken und Handeln geht. Die Frage ist aber, wieso das Mahlzeichen dann eine konkrete materielle Sache sein soll, Impfung, und nicht ebenfalls symbolisch verstanden werden muss. Beim Mahlzeichen des Tieres geht es um die Möglichkeit des wirtschaftlichen Erwerbs und Verkaufs. Die Impfung dient dem Schutz der Gesundheit. In Endzeitstimmung versetzte Christen Vertrauen auf die Griechischkenntnisse derer, die sie darauf hinweisen, dass der auch mit Ritzmal, da war Übersetzung, zu übersetzende Begriff Charagma, Mahlzeichen, mit dem Stechen oder Stempeln eines Mahls zu tun hat. Und da bei einer Impfung in die Haut gestochen wird, sei sie das Mahlzeichen des Tieres. Dies ist jedoch unlogisch, weil bei einer Impfung kein Zeichen, kein Mahl verabreicht wird. Kann ein in einem Impfserum angeblich verborgener Nanotech-Chip ein an die Stirn und rechte Hand öffentlich sichtbares Mahl sein? Wichtiger jedoch als die genannten anatomischen und technischen Gründe dafür, dass die Corona-Impfung nicht das Ritzmal des Tieres sein kann, ist die Kenntnis des biblisch korrekten Zeitpunkts seiner Ausgabe. Denn wenn die Zeit dafür heute noch nicht gekommen ist, muss jede aktuelle Warnung davor eine diabolische Ablenkung und Irreführung sein. Es ist endzeitprophetisch klar, dass Offenbarung 18,23 mit dem Wirken des endzeitlichen Babylon-Jerusalem zu tun hat, der künftigen Welthauptstadt des Tieres. Zur Identifikation der großen Hure Babylon der Offenbarung als das irdische Jerusalem siehe den Artikel Die große Hure Babylon und ihr Bräutigam auf freudenbotschaft.net. Der falsche Prophet wird das Zeichen des Tieres erst ausgeben, nachdem der Antichristus auf dem Weltthron in Jerusalem, das heißt im Tempel, Sitz nimmt. Vorher kann das Zeichen nicht kommen. Der Kontext von Offenbarung 14, die Verse 9 bis 11 zeigt, dass vor der möglichen Annahme des Mahlzeichens des Tiers durch einen Engel aus dem Himmel gewarnt wird. Dies impliziert die Möglichkeit einer freien Willensentscheidung zur Ablehnung oder zur Annahme dieses Zeichens. Ansonsten wäre ein Appell sinnlos. Wer behauptet, durch eine Impfung würde man etwas in sich haben, Ob damit ein Covid-Divok-Dämon oder nicht gemeint ist, ist hierbei unerheblich, geht an dieser Tatsache einer freien Willensentscheidung vorbei und widerspricht dem Wort Gottes. Allein die Tatsache, dass man vor der Annahme des Zeichens aus dem Himmel gewarnt wird, zeigt, dass hier Freiheit besteht und kein Automatismus des Wirkens eines Geistes des Irrtums vorliegt. Solange kein Engel aus dem Himmel schreit, dass wir ein bestimmtes Zeichen ablehnen müssen, dürfen wir christlichen Verschwörungsopfern und ihrer überreizten Endzeitvorstellungen keinen Glauben schenken. Vielmehr müssen wir vor ihnen warnen, weil sie andere Menschen durch die Verbreitung ihrer Theorien ebenfalls zu Verschwörungsopfern machen. Nicht die Gewöhnung an die Spritzen derer im weißen Kittel ebnet den Weg für das Malzeichen des Antichristus, sondern die zeitlich prophetische Desorientierung der Menschen. Das nicht verstandene Evangelium der Gerechtigkeit aus Gnade. Erfahren wir laut Offenbarung 2,10 Leid und Gefängnis als eine Prüfung Gottes durch Corona? Ist die in Offenbarung 3, Vers 10 erwähnte Stunde der Versuchung die Zeit unserer Erprobung in der Corona-Frage? Was wird erprobt? Die Echtheit unserer Zugehörigkeit zu Jesus? Wird hier unsere Gotteskindschaft geprüft? Könnte sich in dieser Zeit zeigen, dass wir das ewige Leben in Wirklichkeit niemals besaßen, also tatsächlich nie gerettet waren? Waren wir falsche Christen, deren Unechtheit durch Corona offenbart wird? Für mich sind Christen, die so denken, Opfer einer unbiblischen Endzeitangst. Sie haben das Evangelium und die Voraussetzung für das Heil nicht begriffen und die Basis des Wortes Gottes verlassen. Meine Frau und ich wurden von irregeleiteten Geschwistern aus dem Hauskreis ausgeschlossen. Weil wir uns gegen Corona impfen ließen, besitze ich in deren Augen keine geistliche Autorität mehr. Dieses Verhalten und seine neuerliche Leugnung ist lieblos und verletzend. Es zeugt von einem überdrehten Geist, für den absurde Verschwörungstheorien wichtiger sind als das klare und wahre Wort Gottes. Dieser Geist erhebt die Corona-Frage zu einer Frage der Rettung. Jeder, der hier nicht zustimmt, ist ein angebliches Opfer der Endzeitverführung des Geistes des Irrtums. Grundsätzlich gilt, wer mir abspricht, dass ich gerettet bin und diese Erlösung und Gotteskindschaft unter keinen Umständen verlieren kann, wer das Gnadengeschenk meiner Rechtfertigung durch den Glauben an das allein genügende Heilswerk Gottes wertlos zu machen sucht, indem er es an die Ablehnung einer Impfung, also an ein Werk, knüpft und mir einen Geist des Irrtums attestiert, weil ich mich impfen lasse, glaubt einem Werk Evangelium. Die größte Gefahr für das wahre Evangelium besteht in dessen Judaisierung unter christlichem Deckmantel, das heißt in der Vermischung der Gnadenbasis unseres Heils mit der Werkgerechtigkeit des Gesetzes. Es gibt viele verschiedene Formen und Abstufungen, in denen dieses falsche Evangelium der Gerechtigkeit aus menschlich erbrachter Leistung gepredigt und geglaubt wird. Bezeichnenderweise vertreten Christen, die die Impfannahme oder Verweigerung zu einer Frage der Rettung erheben, meistens eine Gotteskindschaft, die nicht vollkommen geschenkt, sondern paradoxerweise zusätzlich durch gute Taten erarbeitet werden muss und folglich bei Versagen des christlichen Werkgerechten sogar noch kurz vor dem Tod ungültig werden kann. Sie sind judaisierte Christen, die nicht auf der alleinigen Basis der Gnade stehen und deshalb das Heil nicht besitzen. Tragisch ist, wenn diese Menschen, hoch angesehene Autoren, Prediger und Veranstalter von biblischen Endzeitseminaren sind, denn als blinde Blindenführer leiten sie die ihnen nachfolgenden Blinden in die Corona-Falle Satans. Bei jeder Art von Werkevangelium, auch bei der Lehre der angeblichen Rettung durch den richtigen Umgang mit dem globalen Phänomen Corona, wird nicht zwischen Rettung und Jüngerschaft unterschieden. Diese Lehre vermischt das Heil unsere Kindwerdung Gottes durch den Glauben an die Erlösung und das, was er für uns persönlich auf Golgatha tat, mit der fruchtergiebigen Nachfolge eines erlösten Christen. Obwohl letztere darauf aufbaut, dass wir Kinder Gottes geworden sind und aus dem uns gegebenen Heiligen Geist erwächst, trägt sie nichts, aber auch überhaupt gar nichts zum Heil bei. Leider werden Rettung und Nachfolge in christlichen Kreisen, was das Heil angeht, jedoch oftmals vermischt, wodurch eine fromme, diabolische Lehre entsteht, die die Bezeichnung Evangelium nicht verdient, da es in ihr weder Heilsgewissheit noch Heilssicherheit gibt. Damit der in christlichen Gemeinden einziehende Versklavende anstatt Geist Israels und des Judentums die Herzen der Geschwister nicht verwirren kann, muss vor ihm als vor dem verführerischen Geist des Antichristentums gewarnt werden. Der religiöse Corona-Wahn ist lediglich eine Spielart dieses jüdischen Evangeliums der irdischen Rettung und der Schaffung eines Reichs Gottes auf Erden durch Menschen. Diese fromme Lehre befreit nicht vom Fluch des Gesetzes, im Gegenteil, sie führt Christen in ihn hinein. Weil die gute Botschaft der Rettung durch Impfverweigerung die gute Botschaft der Errettung ohne ein einziges eigenes Werk ersetzt, ist sie antichristlich und bringt den Fluch des Verderbens. Freilich werden religiöse Impfverweigerer behaupten, das eine schließe das andere nicht aus. Dies zeigt aber, dass sie die eigentliche Gefahr der Corona-Lüge Satans nicht verstanden haben. Siehe hierzu den Artikel Das Evangelium, Gnade, Rettung, Nachfolge auf freudenbotschaft.net. Der zu fürchtende Gott hat alles im Griff. Amos 3, die Verse 4 bis 6 zeigt, dass Ereignisse immer kausal sind und Gott alles im Griff hat. Kein Unglück in der Stadt kann ohne seinen Willen geschehen, denn er ist die Ursache aller Ursachen und Wirkungen, sodass Zufall und Beliebigkeit nicht größer als er sein können. Der allmächtige Gott steht niemandem gegenüber in Verantwortung. Er ist absolut souverän in der Art, wie er seine Geschöpfe macht und wie er mit ihnen umgeht. Kein Mensch kann von ihm verlangen, Rechenschaft abzulegen, vielmehr werden alle von ihm zur Verantwortung gezogen werden. Christliche Gegner der Corona-Maßnahmen behaupten hingegen, dass Corona und die Covid-19-Impfungen satanischen Ursprungs sind. Allein Satan, so ihr Argument, wolle Gottes Geschöpfe schädigen und Kollateralschäden anrichten. Es sollte beachtet werden, dass Gott unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper in der kommenden gefährlichen Zeit dadurch bewahrt, dass Jesus besonders nahe ist. Nicht wir selbst tun dies durch eine Entscheidung gegen eine Impfung oder, indem wir es ablehnen, eine FFP2-Maske zu tragen. Aus 5. Mose 7,15 und Jeremia 21,6-7 geht hervor, dass nicht Satan, sondern der zu fürchtende Gott den Menschen Krankheiten, Seuchen und Kriegsnöte auferlegt und diese wieder von ihnen wegnimmt. Wie Hiob 2, die Verse 4 und 5 zeigt, weiß Satan, dass Gottes Hand Gebein und Fleisch krank macht, um die Menschen zum Umdenken im Glauben zu bewegen oder bei ihnen irgendeine andere Reaktion hervorzubringen. Krankheiten sind also entweder Entscheidungshilfen für eine gravierende Änderung des Glaubens und der Lebenspraxis oder sie führen dazu, dass das, was bereits im Herzen der Menschen vorhanden ist, bestätigt und gefestigt wird. Das hebräische Wort für fürchten, Yare, kann semantisch als Handsehen gelesen werden. Da die Hand biblisch das Symbol für die Autorität einer Person ist, bedeutet dies, dass wir denjenigen fürchten, auf dessen Hand wir schauen, das heißt dessen Macht wir im Blick haben und den wir im persönlichen Alltag und in der ganzen Welt handeln sehen. Wenn wir auf Jesus sehen, wissen wir, dass er alles im Griff hat. Wir vertrauen auf ihn und sein Tun. Wir schauen auf ihn. Wir fürchten ihn. Komme, was auch immer kommen mag. Wir, die wir Jesus lieben, vertrauen auf Gottes Weisheit, denn er lässt alle Dinge zum Guten zusammenwirken, auch Not, Krankheit, persönlicher Verlust und Tod. Auch die Corona-Pandemie. Wichtig ist nämlich, was am Ende dabei herauskommt. Satan will hingegen, dass wir auf seine eigene Hand sehen, das heißt ihn fürchten. Die Corona-Krise ist also wirklich eine Frage des Glaubens. Denn welche Art von Glauben bezeugen wir, wenn unsere Rettung darin liegt, eine Grippeimpfung abzulehnen? Was wird hier gerettet? Welche Hand erblicken wir? Wen fürchten wir, wenn wir vor dem Great Reset bangen, Big Pharma kritisch beäugen, uns vor Nanopartikeln und Denkkontrolle ängstigen und mehr über Schattenregierung und babylonische Welteinheit sprechen, als über Gottes liebende Wahrheit und sein bewahrendes Wesen? Welche Hand ist für uns maßgeblich, wenn eine angeblich geplante Dezimierung der Weltbevölkerung unser Herz beunruhigt? Welche Hand schauen wir an, wenn für uns die Ablehnung oder Zustimmung zur Impfung eine Entscheidung zwischen ewigem Leben und Tod wird, zwischen Jesus und Satan, zwischen verlorenen Christen und solchen, die zur Corona-Wahrheit aufgewacht sind? Wem glauben wir hier, der Wahrheit des Evangeliums Gottes oder den Wahrheiten Satans? Welche Hand ist uns wichtig, wenn wir vor lauter Detailfragen zum Thema Corona und den vielen unterschiedlichen Meinungen dazu verwirrt sind und nicht mehr wissen, was und wem wir glauben sollen? Wer ist der Verwirrer? Welche Hand sehen wir an, wenn wir uns als Christen durch Corona spalten lassen, lieblos werden, das Vertrauen in geistliche Autoritäten verlieren und ein verdrehtes Evangelium annehmen, um Verschwörungstheorien zu glauben? Erhoffen wir unsere Hilfe von einer der beiden Seiten, den Befürwortern der Maßnahmen oder deren Gegner? Sollen wir also auf die Hand der Wissenschaftler blicken? Wird sie uns retten? Streiten wir mit anderen Menschen, was die Wahrheit über Corona ist? Schauen wir auf die Hand Gottes, wenn diese Wahrheit zur uns rettenden Wahrheit wird? Welche Hand schauen wir an, wenn wir uns scheinbar biblisch eine Endzeit vorgaukeln lassen, die mit dem Wort Gottes in Wirklichkeit nicht begründet werden kann? Sollten wir uns durch die Hand, auf die wir sehen, dazu verleiten lassen, durch revolutionäres Tun das Reich Gottes und das Kommen des Messias vorzubereiten oder wenigstens zitternd darauf warten? Das Anschauen welcher Hand führt dazu, dass aus Endzeiterwartung Endzeitangst und aus Endzeitangst politischer Endzeitwahn wird? Welche Hand erblicken wir, wenn wir uns von falschen Propheten zum Kampf und zum ultimativen weltweiten Widerstand auffordern lassen? Welche Hand schauen wir an, wenn uns Wölfe im Schafspelz weismachen können, dass ziviler Ungehorsam und eine totale Gehorsamsverweigerung der Obrigkeit gegenüber Gott gewollt sind, wenn wir ihnen glauben, dass Gehorsamspflicht nur dann gilt, wenn die politischen Machthaber gut zu uns sind? Welche Hand erblicken wir, wenn wir uns mehr davor fürchten, das Mahlzeichen des Antichristus anzunehmen, als darauf zu vertrauen, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind und uns niemand aus der Hand des uns liebenden Gottes reißen kann? Welche Hand wird uns wichtig, wenn wir Predigern zuhören, die uns diese Sicherheit nicht künden, weil sie sie selbst nicht besitzen? Welche Hand schauen wir an, wenn wir, Gottes Allmacht missachtend, Glaubensgeschwister als dämonisiert oder zumindest als für den antichristlichen Geist verloren ansehen, weil sie sich impfen ließen? Hat unser zu fürchtender Gott alles im Griff oder nicht? Ist er allmächtig und deshalb allein für den letztlich guten Ausgang der Dinge verantwortlich oder nicht? Vertrauen wir dem Barmherzigen, der uns liebt und erwählt hat und deshalb sicher ans Ziel führt oder nicht? Der Geist der ruhigen Vernunft ist der Geist der Rettung durch Gott. Die Stimme des Wolfs im Schafspelz klingt anders. Ganz egal, ob wir uns impfen lassen oder nicht, schauen wir auf die Hand dessen, der König David in seiner Zeit der höchsten Not und Verfolgung gut und ruhig schlafen ließ? Psalm 4, Vers 9. In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen, denn du, Herr, lässt mich, so einsam ich bin, in Sicherheit wohnen. Was Pastoren und Älteste wissen sollten. Die durch Corona verursachte Spaltung unter Christen besitzt eine viel tiefere Dimension, die geistlicher Natur ist. Im Umgang mit Glaubensgeschwistern sollte beachtet werden, dass mitunter furchtbare Unterstellungen im Raum stehen, ohne dass sie direkt ausgesprochen werden. Denn die Herzen der Menschen sind vergiftet. Hinter freundlichen Worten und der Zusicherung, Andersgläubigen gegenüber tolerant zu sein und ihre persönliche Entscheidung in Sachen Corona zu respektieren, verbirgt sich bisweilen ein ganz anderes Denken. Es wird nicht offen gesagt, was wirklich geglaubt wird. Christen, die die Corona-Maßnahmen befolgen, FFP2-Masken tragen, Abstand halten und sich impfen lassen, werden von religiös verwirrten Menschen als satanisch verführt, dämonisiert und geistlich, seelisch und an Leib und Leben verloren eingestuft. Die harmloseste Unterstellung derer, die vermeintlich aufgewacht sind, ist, zu glauben, dass diese Gläubigen dumme Schafe sind, die das diabolische System der Regierung nicht durchschauen und zu dessen Opfer werden. Was uns klar sein sollte, ist, dass durch ein solches Denken der böse Geist des Unfriedens und der fehlenden Einheit in die Gemeinden einkehrt, der dem Heiligen Geist entgegenwirkt. Pastoren, Älteste und Prediger müssen dafür sorgen, dass dieser Endzeitgeist der Lieblosigkeit und des falschen Evangeliums in ihrem Verantwortungsbereich keinen Raum erhält. Diener Gottes müssen öffentlich klarstellen, was die erlösende und bewahrende Wahrheit des Evangeliums ist und welche Wahrheiten nicht retten können und bei ihrer Nichtbeachtung auch nicht zur Verdammnis führen. Prediger müssen darauf dringen, dass Christen der Obrigkeit zu gehorchen haben. Natürlich hat jeder Mensch das Recht und die Pflicht, sich in der Corona-Frage eine eigene Meinung zu bilden und nach sorgfältiger Prüfung zu entscheiden, was er tun oder lassen will. Letztlich stehen wir alle in Verantwortung vor Gott. Wer aber Corona mit der unwiderruflichen Rettung durch den Glauben an das einzig genügende Opfer Gottes auf Golgatha verquickt und dadurch das klare Evangelium verdreht, ist des Teufels. Vor ihm muss öffentlich gewarnt werden. Seine angebliche christliche und biblische Wahrheitsliebe ist nicht die Liebe Gottes. Seine Wahrheit ist nicht die rettende Wahrheit der biblischen Freudenbotschaft. Ignoranz und Stillschweigen sind definitiv falsche Wege. Wir haben die freie Gnade des Evangeliums Gottes laut und nachhaltig zu verkündigen und vor Satans geistlicher Corona-Falle deutlich zu warnen. Es geht nicht um die Wahl zwischen zwei oder mehreren irdischen Wahrheiten, sondern einzig und allein um die Wahl des Lebens der himmlischen Wahrheit. Alles andere ist sekundär. 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 17 und 18. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen hörten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.